Wo ist das Ergebnis? Mich interessiert nicht, ob du irgendwie 10 Anrufe hattest. Mich interessiert nicht, ob irgendwelche Hürden waren. Mich interessiert das Ergebnis. Wir müssen lernen, Ergebnisse abzufragen, weil dann kommen die Leute auch zwangsläufig ins Tun.
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr von Uslar Gleichen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Stapel. Ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Abfolge.
Oh, da freue ich mich auch. An einem Montagmorgen, pünktlich 9 Uhr, sitzen wir hier beide wieder zusammen. Haben Sie Kaffee heute oder Tee?
Ich habe nach wie vor Kaffee. Ich bin ja eigentlich eher so der Kaffeetrinker. Ab und zu gerne mal einen Tee. Ich habe auch gar nicht wirklich einen Tee, bei dem ich sage, das ist mein Lieblingstee. Das hängt nämlich ein wenig von der Jahreszeit ab und die Gesellschaft, in der ich mich befinde, wobei ich zugeben muss, dass wir eigentlich regelmäßig sonntags immer zum Frühstück Tee nehmen.
Ein sehr schönes Ritual. Ich habe den Kaffee abgeschworen. Ich war ja eine Kaffeetante durch und durch und habe einfach mal den Kaffee jetzt schon seit mehreren Wochen, Monaten vielleicht sogar schon, dem Kaffee abgeschworen. Ganz selten mal, dass ich mal, so wie gestern, saß ich bei Löning im Klosterhof Brunshausen, dann habe ich dann doch mal eine Tasse Kaffee dort getrunken, weil der Kuchen auch einfach so schön verlaumt war.
Ja. Ja? Ich erinnere mich, sehr lecker.
Ja, aber ansonsten bin ich tatsächlich reiner Teetrinker mit morgens Matcha oder Grüntee statt Kaffee.
Und was macht das mit Ihnen, was es vorher nicht gemacht hat?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ein paar Dinge über Kaffee gelesen, wie zum Beispiel, dass es bei Erschöpfung und sowas eher dazu beiträgt, dass es schlimmer wird. Und ich habe den Eindruck, dass es mir damit besser geht einfach, dass ich fitter und wacher bin.
Okay, das ist vielleicht mal ein Anhaltspunkt, das mal auszuprobieren. Aber ich liebe eigentlich den Kaffeegeschmack am frühen Morgen. Ich liebe den Duft, wenn er mir um die Nase fährt. Ich mich an meinen Schreibtisch setze und ich mir meinen Kaffee einschenke und dann Schuss Milch dazu. Und ich habe den Duft in der Nase.
Oh ja. Ja, kann ich verstehen. Ja, ja? Ist wie frisches Brot aus dem Ofen. Bestimmte Gerüche hat man einfach gerne in der Küche um sich. Das stimmt.
Nicht wahr?
Wie war Ihre letzte Woche?
Meine letzte Woche war sehr schön. Sie war aber auch davon bestückt, dass ich einen Teil davon dieser Woche mit einer Podcast-Aufnahme mit Ihnen zusammen und Dr. Bartling hatte.
Oh,
das
hat
mich doch noch sehr beschäftigt und ich habe das über mehrere Tage mitgenommen, weil ich fand, dass das ein sehr, sehr tiefgehendes, sehr informelles Thema gewesen, das wir gehabt haben und Dr. Bartling doch eine Menge einzubringen hat von bestimmten Denkstrukturen und Erlebnis- und Erfahrensweisen, die mir bis dahin manchmal noch gar nicht so bewusst waren.
So ging es mir auch. Ich habe noch mal reingehört in unsere Aufnahme und habe gedacht, krass, das ist so viel gewesen. Das war so intensiv. Ich kann es gar nicht sagen, das war extrem voll. Also extrem viel Wissen, kompakt. In eine Stunde gepackt. Also,
ja,
wow.
Deswegen hatten wir ja auch schon mal überlegt, ob wir nicht unter Umständen Dr. Bartling nochmal einladen, weil das doch, glaube ich, filetiert werden sollte in den Einzelthemen unter Umständen.
Ich finde auch, das eine oder andere sollten wir nochmal nachdiskutieren. Und ich würde mir auch wünschen, wir haben ja eine schön abstrakte Ebene beschritten, um da mal so einen Überwurf zu machen. Das fand ich erstmal richtig gut, wie wir das hinbekommen haben, fand ich. Also wir, speziell Herr Dr. Bartling natürlich. Aber wo wir anknüpfen könnten nochmal, wäre, dass wir es nochmal runterbrechen in ein paar Praxisbeispiele. Das fände ich jetzt, glaube ich, gut. Und ich weiß, dass Sie bei der einen Frage, das hatte ich nochmal nachgehört, schon bereits im Podcast etwas gestutzt haben. Sie lachen schon, Sie erinnern sich, ne?
Ja.
Herr Dr. Bartling sagte sowas. So grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter motiviert, wirklich das Beste zu geben. Und da habe ich schon Ihren Blick gesehen und habe gewusst, alles klar, jetzt kommen die Fragezeichen, jetzt kommt es, nein, sehe ich anders. Stimmt das?
Ja, das haben Sie gut erkannt. Das ist auch tatsächlich so, kam ja auch schon im Podcast davon aus.
Ja.
Können wir aber auch gerne nochmal aufgreifen. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich immer so der Meinung bin, was ist denn eigentlich gut oder besonders gut oder hervorragend? Jeder will das so tun. Also ich habe genügend Beispiele aus dem täglichen Leben um mich drum herum, in denen mir auch ganz brutal schon mal gesagt worden ist, ich komme hierher, um meine Arbeit zu tun, zum Lachen, bin ich zu Hause. Solche Aussagen habe ich ja nicht ein einziges Mal in meinem Leben gehört, sondern das spiegelt eigentlich oftmals das wieder, was bestimmte Menschen, wenn sie dann zur Arbeit gehen und ihre Arbeit tun, eigentlich machen. Sie machen das, was sie da tun. Ob sie das wirklich gut tun wollen, das kann ich immer wieder, glaube ich, bezweifeln, weil ich es ja auch ganz oft im Servicebereich erlebe, dass ich nicht den Eindruck habe, dass da jemand ist, der etwas gut tun möchte. Er tut es einfach, weil das ist ja nun mal seine Aufgabe. Dafür hat er am Monatsende seine Kohle, die er kriegt. Aber ob er die nur wirklich gut tun will, es gibt ganz bestimmt ordentlich viele Menschen, die sagen, das möchte ich auch tatsächlich tun. Aber ich habe auch einen Fundus. Also wir könnten uns jetzt stundenlang über Begebenheiten unterhalten, in denen eindeutig zu merken ist, dass der Anspruch an Gut gar nicht da ist.
Absolut. Ich war übrigens letzte Woche für ein paar Tage in Köln und habe eine Übernachtung noch in Düsseldorf gehabt, im Hilton. Und weil Sie gerade Service sagen, kommt mir das gerade. Und da ist ja so wie in jedem Hotel ein normaler Frühstücksservice, ja. Und ich habe mich dann dort an einen Tisch gesetzt, der frei war. So, der wurde mir sogar zugewiesen von einer Service-Dame. Und dann kam eine andere Service-Dame, die mich dann anpumpte. War auch sehr krass. Ah, Sie haben sich also hier hingesetzt. Naja, die Tische waren schon abgesperrt. Und ich hatte überhaupt keinen Schimmer, worüber die redet. Und habe gedacht so, echt jetzt? So, also ich sitze jetzt hier, ich bleibe jetzt hier sitzen. Also warum brauche ich jetzt diesen Spruch? Ja, so, und man hat so richtig gemerkt, in ihrer Welt ging ein anderer Film ab. So, für sie musste jetzt irgendwie ihre Arbeit gut machen. Das heißt, gut machen im Sinne auf der Prozessebene. Das heißt, ich habe später dann gesehen, da wurde dann irgendwelche andere Tische raus und reingeschleppt. Das heißt, da musste tatsächlich ein bisschen freigeräumt werden. Und das hatte sie schon vorbereitet. Also in ihrer Welt hat sie ihren Job wahrscheinlich richtig gut gemacht, ne? Weil sie schon vorgedacht hat. Und dann ist ihr nun ihre Kollegin in die Quere gekommen und war nun dieser unverschämte Gast, der nun der Kollegin auch noch gefolgt ist. Und hat dann natürlich von ihr einen übergebraten bekommen. Als Gast muss ich sagen, no go. Also Entschuldigung. Und ich bin ja da nicht in irgendeinem, sage ich mal, Bed and Breakfast, sondern...
Eigentlich ist es ja Wurst, wo man ist. Also es ist
also ich glaube, mit bestimmten Hotelketten steigt tatsächlich auch der Serviceanspruch, den die selber an sich auch haben. Und gerade da ist ja auch der Service auch das A und O.
Aber da sind wir, Frau Staub.
Ja, genau.
Also egal, auf welcher Ebene ich bin. Letztendlich geht es ja darum, habe ich den Anspruch, meine Arbeit gut zu machen.
Ja, und also, was heißt gut? Also ich glaube, in ihrer Welt war es tatsächlich gut, weil sie gut vorbereitet hat, gut mitgedacht hat, aber halt nicht für den Kunden gedacht hat. So. Und für mich war es halt nicht gut, weil ich denke, na, das kannst du ja machen, wenn ich hier weg bin. Bitteschön. Ja?
Also, damit sind wir genau in der Fragestellung, die wir hatten, nämlich tatsächlich gut. Also was ist gut?
Genau.
Und ist Arbeit nicht tatsächlich mittlerweile für mich nur noch ein Projekt? Und da sind wir auch, weil wir letztes Mal waren. Also da sind wir bei der Generation Z. Nicht wahr? In der wir uns ja gerade zurzeit bewegen. Ne? Also die Generation Z ist die Generation, die von 1996, Geburtsjahr, bis 2010 angesehen wird.
Oh.
Ne? Also da sind wir ja genau bei denjenigen, die im Moment die Herausforderung haben. Ja. Übrigens nur mal so als Info, es gibt ja auch nach Z wieder was Neues. Und das ist die Generation Alpha.
Alpha, ich hörte, Sie hatten uns damit letztes Mal schon überraschend beeindruckt. Ich hatte mich doch schon immer gefragt, so, was zur Hölle kommt nach Z? Also meine Tochter ist ja kein Z mehr, sondern was ist denn mein Kind eigentlich? Aber jetzt weiß ich es, ein Alpha. Kann ich so unterschreiben.
Also gehen wir dann mal weiter mit der Anforderung des Gut und mit der Anforderung des Jobs, den ich da irgendwie unter Umständen machen soll oder möchte. Mhm. Und wer macht den eigentlich? Also ich glaube, dass wir oftmals die KMUs nicht genügend berücksichtigen in der Überlegung, was ist eigentlich für diese Menschen machbar, was wollen sie tatsächlich tun? Also was wollen sie, was haben sie tatsächlich für einen Anspruch an sich selbst? Also die haben zum Teil eine Familie, sie haben oder wollen eine Familie haben, was immer in der heutigen Zeit Familie in der Definition war. Man mag mir das nachsehen, ich komme ja noch aus einer Zeit, in der das eine klare Definition hatte. Also, ne? Ich bitte um Verständnis. Wir wollen also unter Umständen auch nicht zu sehr eingebunden sein. Nicht wahr? Also das sind ja auch alles Dinge, die wir in dieser Generation Z ja mitfinden. Was wird man von mir verlangen oder was darf ich unter Umständen tun und einbringen? Das ist ja in den KMUs ganz häufig zu finden, bis hin zur Akzeptanz eines Homeoffice-Arbeitsplatzes, der unter Umständen schon von Arbeitgebern, die einfach auch gar keine Homeoffice-Arbeit anbieten kann, schon gar nicht akzeptiert. Ja, also ich glaube, da ist ganz viel, was einfach auch auf dieser Ebene der KMUs noch gar nicht berücksichtigt worden ist. Und wie gehe ich denn als Unternehmer damit um? Also was bin ich denn eigentlich selbst? Bin ich selbst Generation Z oder Y? Oder wo komme ich denn eigentlich her? Was habe ich für Vorstellungen an das, was da kommt? Ich glaube, da ist noch so viel, was noch gar nicht bedacht worden ist. Die einen strampeln sie noch an Y ab, da ist die nächste Generation schon da und verlangt, erwartet Unverbindlichkeit. Ich möchte mich nicht entscheiden können, aber ich brauche ein ganz strammes Feedback von meinem Arbeitgeber. Das ist auch eine Kennzeichnung der Generation Z. Also wir wollen klare Feedback haben von meinem Arbeitgeber. Ob ich die selber klar gebe, ist wieder was anderes. Es ist ja so viel Unsicherheit da draußen, deswegen weiß ich gar nicht, wo ich hin will. Aber ich will eigentlich einen Arbeitgeber, der mir was gibt. Aber auf der anderen Seite will ich das nicht festlegen. Kann man ja nachlesen, wie viel das ist. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich, damit springe ich jetzt einfach mal, Entschuldigung, liebe Frau Stabe, ich rase jetzt mal da so durch.
Ja, ich versuche zu folgen.
Ein Thema, was wir ja auch haben, das ist, was haben wir denn überhaupt an Möglichkeiten, Mitarbeiter zu rekrutieren? Oh. Wer rekrutiert welche?
Also ich versuche mal ein bisschen zu sortieren.
Nur zu.
Also haben KMU genug Berücksichtigung? Haben sie genug Orientierung? Und da versuche ich mal zu fassen, Sie reden von Führung als auch den Mitarbeitern. Oder gibt es da Unterschiede? Aber im Grunde genommen muss eine Führungskraft ja auch orientiert sein, genauso wie die Mitarbeiter, richtig?
Ja.
Ja, okay. Ich habe gestern ein längeres Gespräch noch gehabt und wir sind zu einem guten Punkt gekommen, den würde ich gerne hier mit einbringen, weil ich glaube, dass das bereichernd sein kann. Was uns fehlt, und zwar nicht nur in puncto Arbeit, und es ist im Konzern oftmals ein bisschen was anderes, weil die Prozessmanagementstrukturen da teilweise ein bisschen statischer sind. Ja, aber im KMU-Bereich haben wir das definitiv weniger. Und auch gesellschaftlich gesehen fehlt uns da was. Und das sind klare Regeln. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen historisch guckt, hatten wir ja immer so im Laufe der Menschheit so ein paar, wie sagt man, Ankerpunkte, so danach hast du dich zu richten. Also es war vor, was weiß ich, vor 50 Jahren war irgendwie eine Kirche hip, ja, und hatte einen Stellenwert. Das hat ja mittlerweile verloren, so im Laufe der Jahre, dass zum Beispiel Institutionen wie Kirche oder sagen wir mal Religion uns eine Richtschnur für das Leben gegeben haben. Also was ist richtig, was ist falsch? Und das haben wir im Laufe der Jahre verloren und ich glaube, wir haben es noch nicht wieder. Also wir sind ja gerade völlig orientierungslos. Wir haben zwar die Grundgesetze, aber wer bitteschön kennt die denn auswendig? Gerade Generation Z, Y, schlag mich tot. Ja, ich glaube, uns fehlt so ein bisschen der gesellschaftliche Anker, der sich eben auch auf die Arbeit überträgt. Ja, also was ist richtig, was ist falsch? Also wir gehen immer nur davon aus, welches Bedürfnis habe ich denn? Welches Bedürfnis hat die Arbeit? Welches Bedürfnis habe ich? Das finde ich ein bisschen schwierig, weil es fehlt so das gemeinschaftliche Ganze, die Basis. Und ich glaube, da müssen Unternehmen erstmal ran, bevor wir ins kleinteilige Bedürfnisorientierte gehen. Dass wir sagen, okay, dieses Unternehmen, für das du arbeitest, hat folgende Regeln. Tak, tak, tak. Und dann folgende Erwartungen. Wir erwarten X, Y, Z. Das sind unsere Ziele. Das ist unser Verhaltenskodex. Das sind unsere Umgangsformen. Also ein Gesamtpackage an, guck mal, wo du hier gelandet bist. Also das ist das Gemeinschaftliche, was uns alle hier verbindet. Bei aller Diversität, die wir hier haben, bei allen eigenen Bedürfnissen, das ist unser gemeinschaftliches Commitment. Und ich glaube, das müsste geschaffen werden.
Ja, da sind wir aber wieder bei der Herausforderung, die wir haben, also in Form von Menschen, die auf den Arbeitsmarkt strömen oder nicht strömen. Oder nicht,
genau.
Also insofern habe ich ja auch als Unternehmer kaum noch die Auswahlmöglichkeit zu sagen, also ich hätte ganz gerne und ich brauche ganz gerne, weil dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das neulich schon gesagt hatte, da war ein Mitarbeiter, der dann irgendwie, also es hat sich herausgestellt, dass er in dieser Branche und mit seiner Einstellung zu dem Arbeitsleben ja. in diesem Bereich nicht passend war. Und daraufhin musste er leider aus diesem Unternehmen ausscheiden. Es dauerte ja. noch nicht mehr einen halben Tag. Da kriegte der Unternehmer einen Anruf und es wurde die Frage gestellt, hier, es bewirbt sich hier gerade bei mir jemand. Was sagst du denn dazu? Und der hat gesagt, oh, ich kann dir aufzählen, das. Wir haben das und das alles versucht und der ist einfach in der Branche wahrscheinlich nach unserer Erfahrung nicht passend. Das Ergebnis war, dass dieser junge Mann aber tatsächlich innerhalb von Stunden einen neuen Arbeitsplatz hatte. Einfach, denke ich mal, aus der Verzweiflung des Unternehmers, dass er sonst keinen kriegt, so nach dem Motto, dann lieber das geringere Übel, als überhaupt nichts zu kriegen.
Das Thema hatten wir schon und ich glaube, das ist einfach ja. die teuerste Entscheidung, die man tatsächlich treffen kann. Ich glaube, es ist viel mehr zukunftsorientiert und auch zukunftssichern, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wo soll die Reise für mich hingehen? Wer sind wir als Unternehmen? Also Konzerne machen das schon deutlich häufiger. Bei KMU sehe ich das tatsächlich gar nicht so, dass da so, ja, wie sagt man, so was Sinnstiftendes, wir setzen uns einmal mit unserem Unternehmen strategisch auseinander. So, wo ist unser Leuchtturm? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir dahin? Warum wollen wir dahin? Aber das liegt auch ganz einfach daran, das ist jetzt nicht böse oder kein Konzernbashing, sondern tatsächlich, die KMU hat keine Zeit. Also wenn ich jetzt einen KMUler sage, pass mal auf, wir nehmen uns mal eine Woche Deep Work, wir fahren in die Schweiz in eine Hütte und dann arbeiten wir mal schön an deinem Programm. Ne? Dann gucken wir mal, warum gehst du zur Arbeit? Der sagt mir ein Vogel. Also er sagt, das ist ja alles schön und gut, was du da machen willst, aber tatsächlich, wer macht denn die Arbeit bis dahin? Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass KMU tatsächlich operativ auch extrem anderes Aufkommen hat.
Ja, es kommt noch dazu, dass ja gerne so gesagt wird, die Handwerker verdienen sich eine goldene Nase. Es ist häufig tatsächlich aber auch so, dass die Kosten, die Handwerker haben, oftmals gar nicht wirklich an den Endkunden wirklich weitergegeben werden können, mit dem Ergebnis, dass die Luft eben nicht so dick ist, wie oftmals gesagt wird. Und dann kannst du mal eben das Geld unter anderem auch für solche Dinge mit ausgeben, weil eben eine für sich die Bezahlung, die die Handwerksbetriebe oder kleinen Dienstleister letztendlich im Stundenbereich umsetzen müssten, gar nicht umsetzen können, weil es der Endkunde gar nicht zahlt. Das heißt also, das geht bis zu einem gewissen Grad und darüber hinaus nicht. Aber die Anforderung an den Unternehmer, was er alles finanziell leisten können muss, ist eben dann nicht
übertragbar.
Ist nicht übertragbar.
Genau. Ja, absolut. Kann man nicht weiterreichen. Nichtsdestotrotz glaube ich, also wir beschreiben ja nur den Ist-Zustand. So, kann er nicht viel operatives Arbeiten. Ich glaube dennoch, dass dieser Ist-Zustand zwar gerade der Zustand ist, über den wir sprechen, aber nicht unbedingt unveränderbar ist. Also da müssen die einfach ran. So, und da müssen halt Wege gefunden werden, dass man sagt, okay, wer bist du hier? Also wir beide sind ja auch Netzwerker, wir gehen gerne zu Veranstaltungen, wir tauschen uns gerne aus. Und wie oft sind wir auf einer Veranstaltung, wo wir einfach, in Anführungsstrichen jetzt, ne, also nicht abwertend, ich liebe das und Sie wissen das, wo man einfach nur schnackt und sagt, Mensch, ich habe dich lange nicht gesehen, ich will mal austauschen, was machst du, was mache ich? Wie wäre es denn, wenn man in dieser Zeit zum Beispiel statt nur zu schnacken, einfach mal so sagt, okay, wir machen mal was Konstruktives. Ja, also wir arbeiten mal miteinander. Wir holen uns Impulse von außen, ein Vortragsredner oder ein Thema beispielsweise. Aber wie cool wäre das, wenn man sagt, okay, wir verbringen einfach mal einen Abend damit, um mal über solche Themen zu sprechen, so dass jeder mal mit einem Geschenk nach Hause geht, wo er sagt, ah, ich habe was geschnuckelt für mich, was ich jetzt schon schrittweise bei mir umsetzen kann. Weil im Grunde genommen ist es doch nur eine Haltung. Eine Haltung, einfach mal so, pass mal auf, als Unternehmen möchte ich das und das und das sein. Das ist die Positionierung, die ich habe. Das ist das, was ich ausstrahlen möchte. Und so muss ich mir Gedanken machen, wie kriege ich das nach außen und nach innen kommuniziert.
Also das ist ja ein großes Thema, glaube ich. Absolut, also erstens, es gibt ganz viele Möglichkeiten, nicht nur zu schnacken, sondern sich auszutauschen. Da ist das Angebot ja jetzt auch nach Corona wieder irrsinnig groß.
Gott sei Dank. Und es tut auch gut. Ne?
Ja, also, keine Frage. Dieses Schnacken ist ja auch letztendlich wie Sie schon gesagt haben, ein Netzwerk, um sich miteinander diesbezüglich auszutauschen. Aber na klar, ich könnte mir vorstellen, jetzt werfe ich Ihnen mal wieder so einen Ball zu, weil Sie haben mich neulich mal so schön gesagt gehabt, wenn man sich die Mitarbeitersuche anschaut. Also was wabert da so durchs Netz, ne, um zu sagen, oder in der Zeitung oder wo auch immer, so diese Ausschreibungen dazu. Also wir bieten den Job an und wir erwarten von dir, dass du das und das und das und das und das kannst. Und bei uns kriegst du das und das geboten. Und jetzt komm noch mal und sag mal, du findest uns toll. Da haben sie ja dann mal so schön gesagt, Moment mal, ich muss ja, nehmen wir mal die Pflege, ich muss ja nicht unbedingt einer Krankenschwester sagen, die Voraussetzungen sind das und das, sondern das kann man ja einfach voraussetzen, dass sie die hat. Das kann man ja auch unter unten drunter schreiben und kann sagen, die Qualifikationen diesbezüglich sind einfach nachzuweisen. Damit ist der Part ja abgehakt, aber ansonsten einfach mal das Ding umkrempeln. Also unter Umständen ist das auch einer dieser Wege, die man vielleicht mal gehen muss. Und da, auch der Ball liegt auf Ihrer Seite, liebe Frau Stapel, sich mal Gedanken zu machen. Man setzt sich mit 10 Unternehmern zusammen, tauscht sich genau auf dieser Ebene aus. Was hast du für Erfahrungen diesbezüglich? Wo ist deine Aufgabenstellung? Wo ist meine Aufgabenstellung? Und zwar nicht aus dem gleichen oder selben Branchenbereich heraus, sondern eben quer durch, weil das sind, glaube ich, Erfahrungen, die ja alle irgendwie mittlerweile haben.
Absolut. Und ich glaube, Friseure denken für Friseure und im Friseurkontext. Aber sobald ein Apotheker dazukommt, öffnet sich für beide wieder ein neuer Handlungsspielraum. Ja, also es ist ganz interessant, wenn unterschiedliche Gewerke auch natürlich zusammenkommen mit einem gemeinschaftlichen Problem. Ich komme nochmal auf diese Stellenbeschreibung zurück, weil das ist tatsächlich was, was mir am Herzen liegt. Und ich glaube, wenn Unternehmer in der Lage sind, zu formulieren, was sie als Endziel haben möchten, die möchten ja immer nur, die beschreiben ja nur, ich möchte eine Krankenschwester. So, aber das ist ja tatsächlich nicht das, was das Unternehmen ausmacht. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein Alten- und Pflegeheim, ja, ich hoffe, ich verrenne mich jetzt nicht, weil ich da natürlich jetzt auch die besten Beispiele für bringen muss.
Wir können ein anderes Thema nehmen, sei nicht das Problem.
Ich ziehe es jetzt durch. Die soll irgendwie Erfahrungen mit Demenz haben, die soll irgendwie den Wundmanager gemacht haben, so. Und muss irgendwie, was weiß ich, 30 Stunden die Woche arbeiten, Feiertags, Nachtzulage, keine Ahnung, was man da so reinschreibt. Dann kriegen sie natürlich auch alles an Krankenschwestern, die genau das erfüllen. Und zwar von, wir bleiben mal in unserem Wording vom letzten Mal, von Low Performer bis High Performer. Wenn sie aber einen bestimmten Spirit bei sich im Heim haben wollen, zum Beispiel jemand, der selbstständig erkennt, ob der demenziell Erkrankte vielleicht jetzt, was weiß ich, Schach spielen möchte oder rausgehen möchte, Kuchen backen möchte oder sowas, dann würde man die Stellenanzeige ja anders formulieren. Dann würde man nämlich genau das formulieren. Ja, also er möchte, dass die demenziell Erkrankten einen würdevollen Lebensalltag haben, zum Beispiel. Ne, mit kreativen Dingen, oder ich muss jetzt versuchen, das hier zusammenzuschustern, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will, dann werden sich doch ganz andere Menschen bewerben, weil die denken, ach krass, guck mal, ich kann hier was Kreatives machen, ich kann mich irgendwie selber einbringen, von mir ist etwas gefordert, ja, das, was ich tatsächlich auch mir wünsche, warum ich den Beruf auch irgendwann angetreten bin. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis zu dem, was sich Dr. Bartling gesagt hat, ist wirklich jeder motiviert, das Beste zu geben. Ich glaube, Sie beide stehen da mit der Beantwortung der Frage an zwei verschiedenen Punkten. Ich glaube, Herr Dr. Bartling meinte den Mitarbeiter, der frisch von der Pflegeschule kommt, hochmotiviert ist und sagt so, ich trete jetzt meinen ersten Job an, dafür habe ich diesen Job gelernt. Und Sie sind an dem Punkt, wo Sie sagen, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, da ist schon ein bisschen Erfahrung, da ist so ein bisschen der Lack im Unternehmen ab, der Lack beim Mitarbeiter ab und so weiter. Ja, also die stehen an unterschiedlichen Motivationspunkten. Jetzt ist natürlich aber die eigentlich wichtige Frage, an dem Punkt, wo ich vermute, wo Sie stehen, kriegt man den wieder dahin, zu sagen, okay, den kriegen wir so motiviert, dass er wieder weiß, warum er diesen Job eigentlich mal gewählt hat.
Ja. Amen. Ja, ja. Ich schmeiß jetzt mal so ein nächstes Ding auf den Tisch. Was da aber total reinpasst.
Ja, okay.
Aber so diese Aussage, wenn jemand neu in einen Betrieb kommt, dann gesagt wird, mach nicht so schnell und machst die Schlachtzahl kaputt.
Oh Gott.
Das ist eine Oh-Gott-Aussage, die aber auch mir da im täglichen Leben aus den verschiedensten Bereichen heraus immer wieder gespiegelt wird. Mach nicht die Schlachtzahl kaputt.
Ich kann das so verstehen. Und ich möchte dieses Beispiel nicht nennen, ja, weil ich hier noch ein paar Tage wohnen möchte. Aber ja, auf jeden Fall gibt es diese Unternehmen, die eine Arbeitskultur haben, wo man besser sitzt als arbeitet. Ja, wo man besser langsam macht als schnell, wo man Mitarbeiter hat, die eher 9-to-5 und ne, so schnell wie möglich nach Hause. Ja, wissen wir alle. Die Schwierigkeit ist nur, wo ist die Verantwortlichkeit der Führungskraft des Geschäftsführers? Also warum ist dieser Spirit überhaupt da? Warum ist das überhaupt möglich, dass man solche Energien in diesem Unternehmen hat? Und das wissen wir alle. Sobald ein neuer, motivierter Mensch dazukommt in so einem, Anführungsstrichen, Sumpf, der hat doch überhaupt keine Chance. Der hat doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt er da und passt sich dem Sumpf an oder er kündigt wieder sofort. Also so kann man auch gute Mitarbeiter tatsächlich loswerden.
Ja, aber machen wir uns nichts vor. Von derartigen Aussagen gibt es ja das in den verschiedensten Branchenbereichen. Ja, also dieses absolut. Immer gesagt, dass das nur beim öffentlichen Dienst ist. Lach wird ja gerne mal so mal zu herangezogen, ist ja aber gar nicht so. Es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen dann gesagt wird, nee, mach hier ja nicht die Schlachtzahl kaputt. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Also das ist auch nicht mal eben zu kippen. Aber ich bin da bei Ihnen. Also man muss einfach zusehen, wie kann ich die Menschen dazu bringen, dass sie auch tatsächlich Arbeit anders nehmen. Damit sind wir aber auch bei einem Thema zu sagen, wir müssen Arbeit vielleicht auch einfach mal anders definieren im Wort der Arbeit. Also was ist denn tatsächlich Arbeit, um sie eben auch dann keine Schlagzahl mehr anpassen zu müssen? Also das geht am Band natürlich nicht, weil das Band hat seine Geschwindigkeit, da wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, da hinzukommen.
Das Band geht sogar auch da. Es ist ein hervorragendes Beispiel, finde ich, weil am Band, am Fließband zu arbeiten, bedeutet immer, du musst etwas tun, damit das Ergebnis am Ende ein sehr, sehr gutes ist. Das heißt, Fließbandarbeit, das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, ist aber tatsächlich ein ergebnisorientierter Prozess. Das heißt, der ist verpflichtet, so und so Dinge am Band da zu tun, damit das Ergebnis stimmt. Also ich kann ihn nur aus meiner Ausbildungszeit, ich habe ja mal eine Ausbildung im ernährungsmedizinischen Bereich gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.
Weiß ich.
Da, genau. Und da gibt es ein Praktikum, was man absolvieren muss in einer Krankenhausküche. Und da war ich in der Medizinischen Hochschule Hannover. Und da muss man sich vorstellen, das Krankenhausessen wird über ein Fließband hergestellt. Das heißt, es ist ein ellenlanges Band durch den gesamten Küchenbereich. Und dann gibt's an der Seite so zum Beispiel den Butter-Margarine-Posten, dann gibt's irgendwie den Fleischposten, dann gibt's den Käseposten und dann gibt's den Obst-Gemüseposten. Also jeder hat so seinen Job. Und dann gibt's eine Karte, wo drauf steht, du musst jetzt in Aktion treten oder eben auch nicht. Und ganz unten am Band steht der Kontrolletti. Und checkt mit einem Blick, hat da tatsächlich jeder seinen Job gemacht. Und es ist doch genau das. Die Karte zeigt, das Ergebnis müssen wir hier haben und die Leute packen drauf. Und ich glaube, diese Essenz, die brauchen wir tatsächlich. Wir müssen den Leuten sagen, das ist das Ergebnis. Wir sind immer so drauf getrimmt, dass wir die in irgendwelche Prozesse reinstopfen wollen und sehen wollen, dass sie arbeiten. Du musst das und das und das machen. Das ist völlig uninteressant. Wichtig ist, was hast du getan, um das Ziel zu erreichen? Wo ist das Ergebnis? Mich interessiert nicht, ob du irgendwie 10 Anrufe hattest. Mich interessiert nicht, ob irgendwelche Hürden waren. Mich interessiert das Ergebnis. Wir müssen lernen, Ergebnisse abzufragen, weil dann kommen die Leute auch zwangsläufig ins Tun.
Ich bin nochmal ketzerisch.
Ach. Ja. Ich nehme einen Schluck. Ich habe mich warm geredet.
Ja, weil es passiert ja oft da. Also das ist richtig. Ich bin da komplett bei Ihnen. Das bedeutet aber für die Unternehmen, dass die einen Wahnsinnsaufwand betreiben müssen, um all diese Anforderungen, diese Herausforderungen an das, was da kommt, auch annehmen, um sie umsetzen zu können. Da sind wir bei der Aussage, auch gerade bei den KMUs, wo sollen die Zeit dafür hernehmen, um das zu tun, weil die ja teilweise wirklich so hochgradig eingespannt sind und keine Mitarbeiter finden, wenn die das machen wollen. Um das zu drehen, haben die einfach eine Herausforderung, bei der sie unter Umständen auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch leisten kann. Und jetzt komme ich mit einer Aussage, die mir neulich schon begegnet ist und nicht das erste Mal begegnet ist, aber ich sage es mal in einer gewissen provokanten Art, obwohl sie tatsächlich so stattgefunden hat. Also da ist ein Unternehmen, das mir erzählt hat, ich finde keine Arbeitnehmer für mein Unternehmen. Das, was ich da bekomme, hat diese Herausforderungen an die zu lesen und wie man so weiß, von der Generation Z in allererster Linie, das kann ich aber von meinem Betrieb gar nicht so umsetzen, das haut auch gar nicht hin. Ich weiß auch gar nicht, wie und wo ich die Zeit dafür hersetzen soll. Was hat der gemacht? Der hat tatsächlich einen Katalog bekommen. Einen Katalog. Und in diesem Katalog waren Menschen aus anderen Ländern der gesamten Welt. Und die haben gesagt, ich habe die Qualifikation oder ich möchte mich qualifizieren. Ich habe diese Ausbildung oder aber ich habe jene Ausbildung vor der Nase. Ich möchte gerne, ich kann das und ich erwarte dieses oder jenes. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich brauche 5 Leute für den Betrieb, den ich habe. Und jetzt kreuze ich hier an und gebe das weiter. Und ich weiß, dass ich in einem halben Jahr 5 Leute habe aus einem anderen Land irgendwoher, die sagen, ich bin hochmotiviert zu arbeiten.
So, also warum?
Ja, und das ist nicht nur auf eine Branche bezogen, sondern das habe ich also mittlerweile schon von 3 verschiedenen Branchen gehört, die mir gesagt haben, ich mache das jetzt auch so, weil ich nicht mehr weiß, wie ich damit umgehen soll.
Ja,
was zieht das für ein riesen Ding nach sich, dass nämlich unter Umständen die Generation Z oder Generation Alpha auch unter Umständen gar nicht mehr die sein wird, die hier diese Arbeiten verrichten werden, sondern es werden einfach diejenigen sein, die aus dem Ausland kommen und Bock haben, was zu tun. Und jetzt schmeiße ich noch ein Ding rein, was mit dazugehört, weil die Menschen, die da kommen, unter Umständen auch echt Bock haben, weil sie halt aus einer Notsituation für sich selbst herauskommen und Lust haben, sich zu bilden, auszubilden und etwas zu tun. Da sind wir bei dieser Aussage, oh, ich habe keinen Bock auf Schule, finde ich total blöd. Und die vielen Erwachsenen, die sagen, das kann ich verstehen, na, musste morgen wieder zur Schule, die Ferien sind ja vorbei. Ja, Schule ist ätzend. Also ne, es ist gar nicht mehr darauf ausgerichtet, eigentlich auch die nachwachsende Generation auf eine gute Bildung vorzubereiten und zu sagen, hurra, du darfst lernen, du hast ein Irrsinnspotenzial hier in diesem Land, um dich fortzubilden, sondern eher zu sagen, boah, ist das blöd. Und die anderen, die hierher kommen, die haben Bock drauf. Also das ist ja eine Riesengefahr, die uns unter Umständen hier Bereicherung und Gefahr. Also das ist jetzt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, wie uns da erwartet.
Ich glaube, es ist jetzt arrogant dahergesagt, aber ich sehe das tatsächlich so. Wer jahrelang sich darauf ausruht, dass die guten Zeiten das schon alles richten werden und dass der Mitarbeitermangel, der Fachkräftemangel, das alles schon sich irgendwie regeln wird. Und wer keine Zeit oder Energie oder Möglichkeit dauerhaft findet, Mitarbeiter richtig anzusprechen, also natürlich gibt es Möglichkeiten, man muss es einfach nur tun. Und wer das nicht macht, der muss halt auch mit damit leben, dass die Konsequenz eine davon eben auch ist, dass wir offensichtlich Mitarbeiter per Katalog bestellen. Ob die dann besser, schlechter, gleichbleibend sind, keine Ahnung, das mag ich gar nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall erstmal.
Da habe ich aber eine Info drüber, weil das ist ja für die Menschen, die das tun, erstmal so ein, ich sag mal, auch wenn das Wort vielleicht schon wieder ein schwieriges in unserer heutigen Zeit, ein moralisch verwerfliches geradezu, aus einem Katalog jemanden zu sagen, das und das möchte ich irgendwie haben, das ist ja seltsam, theoretisch.
Arbeitsamt ist noch nichts anderes, ja.
Und das lasse ich unkommentiert. Und die dann aber sagen, das, was ich da unter Umständen jetzt tue, hat eine positive Erfahrung. Weil die Menschen, die dann da in diesem Katalog drin steht, sind Menschen, die letztendlich in Anführungsstrichen vorsortiert sind. Und die, die dann hier sind, haben eben schon gute Arbeit geleistet, sodass sich rumspricht, wenn du über den Katalog gehst, dann kriegst du eben auch Menschen, die was leisten wollen. Also das ist so.
Absolut. Ja. Also das ist doch im Freelancer-Bereich nichts anderes. Das war jetzt irgendwie eine Frage der Zeit. Oder auch Zeitarbeiterfirmen. Das ist doch im Grunde genommen, ist das alles eine Rutsche. So, da geht die Reihe.
Habe ich auch noch so ein Fallbeispiel?
Habe ich da auch noch ein? Die sagen das so, als hätte ich es schon berichtet.
Nee, ich sage das so, ja, und entre nous ist das schon mal angesprochen worden.
Ah, ja, ja, ja. Sie meinen das Texter-Beispiel?
Ja.
Tatsächlich, und da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zur Bildung auch. Weil da habe ich mir noch Notizen gemacht, da würde ich gerne auch noch was zum Thema Bildung sagen. Und zwar, genau, hatte ich Ihnen schon bereits im Vorfeld gesagt, dass ich ja dieses etwas größere Projekt habe, wo wir aktuell mit etlichen Textern auch zusammenarbeiten und parallel dazu ein KI-Texter-Tool testen mit leider gutem Erfolg. Also
krass, ne? Das ist so krass.
Das ist so, also wir haben jetzt so im Durchschnitt, kostet mich der Text da, hängt jetzt ein bisschen vom Artikel ab, aber so wie wir es gerade brauchen, 8 bis 12 Stunden. Wir haben jeweils noch mal eine Stunde, vielleicht manchmal auch 2, nachfassen, also von unserer Seite aus noch ein bisschen Korrekturen und Anforderungen erfüllen. Und wir haben insgesamt, was das KI-Tool angeht, für denselben Text, insgesamt nur einen Invest von 1,5 Stunden.
Aber wo kommt der Grundtext her dafür?
Ja, sage ich gleich noch was zu. Ich gebe Ihnen noch einen Preisvergleich. Ein Texter kostet mich zwischen 60 und 90 Euro die Stunde. Das Texter-Tool kostet mich 99 Dollar im Monat. So, wo kriegt dieser Text die Informationen her? Und jetzt wird das Thema Bildung, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen brisanter. Also das Texter-Tool zieht sich die Informationen, zum Beispiel aus Google, der letzten 3 Jahre. Und was ist relevant? Die Texte, die Informationen, die am meisten gelesen werden und somit suggerieren, dass sie Relevanz für den Leser haben. Jetzt darf man aber bei dieser ganzen Rutsche nicht, aus meiner Sicht, nicht unterschätzen, dass Google ist ja keine Bildungs- oder Wissensdatenbank, sondern eine reine Datenbank. Das heißt, nicht alles, was sich gut liest oder was viel gelesen wird, ist zum einen wahr oder qualitativ hochwertig. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo ich sage, unser Bildungsproblem wird, glaube ich, noch viel größer als das, was wir aktuell haben. So, wir haben jetzt die Situation, das hatten Sie ja vorhin auch schon so schön gesagt, dass die Leute da oder die Kids da sitzen, ich habe keinen Bock auf Schule. Hatten wir beide auch nicht, ja, haben wir auch schon festgestellt. Aber das Ausmaß ist tatsächlich ein anderes, weil wir, ich stelle Ihnen eine Frage beispielsweise, so was heißt Guten Tag auf Chinesisch, und Sie können sofort Ihr Handy zücken und mir das innerhalb von 2 Sekunden sagen. Was wir aber nicht tun, ist, das überprüfen zu können. Stimmt das tatsächlich? Jetzt hat mir Google gesagt, Guten Tag auf Chinesisch heißt das und das. Und ich kann nicht überprüfen, oder ich kann nicht schon, aber ich überprüfe es ja nicht. Ich halte das für wahr. Und wenn ich jetzt überlege, die letzten 3 Jahre werden immer genommen, und denken wir jetzt mal 10 Jahre weiter und etliche Tools weiter, dann frage ich mich, wer füllt noch das Internet mit Informationen und wer kontrolliert das?
Das haben wir ja beim täglichen Journalismus ja schon. Also wie oft lese ich in irgendwelchen Zeitungen, weil ich wirklich keine benennen will, irgendwelche Informationen, die gar nicht fundiert sind. Also das
genau. Geht, und
die auch selber sagen, wir haben gar nicht mehr die Zeit, das zu überprüfen. Wir nehmen das, was uns...
Ja, aber da haben wir ein Problem. Und das Problem wird schlimmer. Und von daher, glaube ich, ist die Idee, wie wir Bildung vielleicht neu denken müssen. Also ich glaube, es ist viel, also wir haben Informationen zur Verfügung. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich glaube, diese Art von Wissensvermittlung, so wie wir sie aktuell noch haben in den Schulen, ist gar nicht mehr so sehr relevant wie erarbeite ich mir Themen, wie überprüfe ich Themen, wo recherchiere ich Quellen relevant, woran erkenne ich Wahrheit, nicht Wahrheit, relevant, nicht relevant. Ich glaube, das sind Skills, mit denen wir die jungen Menschen von der Basis aus ausstatten müssen, aber wo wir auch nochmal nachrüsten müssen.
Da glaube ich allerdings, liebe Frau Stapel, dass auch dort die künstliche Intelligenz einfach voranschreiten wird und man das dementsprechend eingeben kann, was man haben möchte, wie viel Wahrheitsgehalt ist tatsächlich dabei. Dann können diese Tools eben auch in die Tiefe recherchieren. Und denke, das kostet dann vielleicht einfach nur ein bisschen mehr als diese 90 Euro. Jetzt stelle ich aber diesbezüglich noch eine Frage. Die Vorstellung, also das ein oder andere Mal tritt jemand an mich tatsächlich heran und sagt, haben Sie nicht mal Lust, da und dahin zu gehen? Und da wird jetzt gerade irgendwie ein Bericht über die Kircheneröffnung oder Entweihung oder sowas geschrieben, nein, gemacht. Wollen Sie mal da hingehen und machen davon mal einen Artikel? Mhm. Ja, dann fahre ich da hin, dann gucke ich mir das an und unterhalte mich mit dem einen oder anderen und hinterher verfasse ich einen Artikel. Der wird dann in der einen oder anderen Fachzeitschrift oder wo auch immer veröffentlicht. So, wenn ich mir jetzt überlege, es gibt so ein KI-Tool diesbezüglich, dann kann man ja jemanden losschicken, der die Fakten sammelt. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, das Tool zu füttern. Und daraus wird dann ein Artikel geschrieben, der genau in die Richtung geht, den ich ganz gerne als Redakteur beeinflusst haben will. Mehr emotional in die Richtung, mehr politisch in die Richtung. Ist das schon so oder ist das noch Zukunft?
Nee, das ist schon so. Also Sie haben ja jetzt schon, also wenn man davon ausgeht, ich bleibe jetzt mal dabei, Bild-Zeitung zum Beispiel, Bild.de, das ist eine Zeitung oder ein Online-Portal mit sehr, sehr hohem Traffic. Das heißt, erstmal ist diese Seite relevant, so scheinbar, weil sie ja oft gelesen wird. Nun ist aber vielleicht nicht das, was jeder Mensch unter Qualitätsjournalismus versteht und unter so geht man mit Fakten um. Ne? Der würde man vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber für so ein Tool ist es ja erstmal egal. Also das, was gut auftaucht, was häufig gelesen wird, ist erstmal das, was Relevanz hat.
ist wie mit Wahrheiten, die keine Wahrheiten sind. Ich muss ja nur 13 Mal die Lüge wiederholen, dann wird sie zur Wahrheit. Damit sind wir aber wiederum bei dem Tool, was wir gerade gesagt haben, was in die Tiefe unter Umständen weiterhin geht.
Jetzt sind wir wieder da, wo ich am Anfang war mit meiner Religionsgeschichte. Ich glaube, wir brauchen wieder verlässliche Richtlinien, sowohl für Informationen im Internet, ja, also klare Richtlinien, was ist richtig und was falsch. Und ich war in Köln übrigens auf einer Veranstaltung im Bereich Conversion-Optimierung, also Verkaufen im Internet, ja. Und da war ein Redner, der hat ein bisschen über Google Analytics gesprochen. Das war sehr interessant. Und er hat so ein bisschen gezeigt, so mit welchen Tricks man am Consent der Besucher tatsächlich vorbeikäme. Und das war sehr, sehr lustig, weil die Leute waren dann alle gespannt. Ach, guck mal, was der berichtet, ne? Wie man bestimmte Dinge umgeben kann und eben doch an die Daten der Kunden drankommt, so dass es gar nicht auffällt. Und ich habe in der Sekunde habe ich ein bisschen geschluckt und habe gedacht so, okay, krass. Und habe mich ein bisschen umgeguckt und alle waren so ganz gespannt, ne? So, oh, wow, ne? Und dann sagte er aber den entscheidenden Satz und das fand ich gut und deswegen feiere ich den so ein bisschen innerlich, dass er sagte: Wenn man weiß, wie es geht, heißt es noch nicht, dass man es machen sollte. Weil es ist nicht in Ordnung. Und nur weil man etwas kann, heißt es nicht, dass man es macht. Und da habe ich gedacht, und genau sowas brauchen wir. Wir brauchen den Umgang zu sagen, ich weiß, was richtig und was falsch ist.
Das ist ja in gewisser Weise, wie Sie wissen, mein Thema, weil ich ja immer zu sage, uns fällt jetzt gerade vor die Füße freie Liebe, freie Meinung, also die 68er Generation. Die haben uns viel, viel Gutes gebracht. Das ist wirklich keine Frage. Ich betone auch gerne, dass die uns viel Gutes gebracht haben. Aber jede Medaille hat, wie jeder weiß, zwei Seiten. Und im Moment fällt uns dieses Aufbrechen und das nicht mehr an Verhaltenskodex, an das Wort Moral, glaube ich, entfällt in der heutigen Zeit, glaube ich, sowieso schon. Weil das hat, glaube ich, gar keine Wertung mehr. Wertung ist das Nächste. Was ist eigentlich eine Wertung? Was ist keine Wertung? Was ist für mich wichtig? Was ist für mich nicht wichtig, um was geht es eigentlich? Es sind drei Generationen, die im Moment untereinander, miteinander rumwabern und darauf aufmerksam machen, dass es nur um mich geht. Das ist also eine Aufgabenstellung, die ja leider Gottes nicht innerhalb kürzester Zeit durch einen Schalter umgeswitcht werden kann, ne? Sondern das ist ja etwas, was sich wiederum entwickeln muss. Jetzt gebe ich noch ein Fallbeispiel, weil ich also gerne Fallbeispiele gebe. Mir wurde also neulich berichtet von jemandem, dem Folgendes widerfahren ist. Er kommt also nach Hause. Und er weiß, dass da unter Umständen jemand da ist, der gerade seinen jüngsten Sohn besucht und den vielleicht auch gerade abholt. Und er kommt vorgefahren und sieht ein Auto, das sich so geparkterweise hingestellt hat, dass andere Autos da gar nicht mehr raus können. Es sei denn, sie versuchen rückwärts zu rangieren und wegzukommen, aber nach vorne raus nicht. Das ist demjenigen ziemlich aufgefallen, weil er gedacht hat, komisch, wie kann man denn so nur ich bezogen sein und nicht an das denken, was drumherum ist. Hätte er einfach nur 10 Meter weiter links parken können, dann wäre es allen anderen nicht die Aufgabenstellung gewesen. Dann kommt er zu sich ins Haus und dann stehen da zwei Menschen mittleren Alters. Also das ist die Generation Y.
I don't know, da sind Sie der Experte.
Ja, also die Generation Y ist also die Generation, die nach meiner Generation kommt. Ein Paar mit zwei Kindern und derjenige kommt nach Hause, stellt sich vor in seinem eigenen Haus, weil es ist ja so, wenn man sagt, okay, ich bin der und der. Und es wäre ja normal, zumindest in der Welt dieses Menschen und in meiner Einblickung auch, dass sich der Gegenüber vorstellt und sagt, ja, ich bin das und das Menschlein. Weder das weibliche Menschlein noch das männliche Menschlein hat es für nötig befunden zu sagen, ja, und mein Name ist so und so. Also es gab vielleicht gerade mal einen Vorname, aber es gab also keinen Nachnamen. Mit dem Ergebnis, dass also eine völlige Verwirrung herrschte, weil irgendwie man gar nicht wusste, wer ist denn da nun eigentlich? Die Krönung war noch, dass dann der Hausherr auch tatsächlich noch einfach geduzt wurde. Und damit totale Verwirrung war, von beiden Seiten her, weil die eine Seite wusste nicht, warum der andere so reagiert, der andere wusste nicht, warum der eine so reagiert. Also das war ein völliges Durcheinander, es war ein mentales Durcheinander, Emotionen waren da auf einmal, die vorher nicht gepasst haben. Also völlig interessant, wie das war. Das ist aber noch nicht zu Ende mit dieser Story, weil das sind ja diese Dinge, die sich täglich begegnen. Es begab sich zu einer Zeit, eine Woche später, dass Adressen ausgetauscht werden sollten, ne? Weil da irgendwie, ich brauche mal eine Information von dem oder von dem. Nun wusste man aber gar nicht, wie die heißen, weil es hat sich ja keiner vorgestellt. Mit dem Ergebnis, dass die händeringend nach irgendjemandem suchten, man ihm den aber nicht vermitteln konnte, weil man gar nicht wusste, an wen man da eigentlich was vermitteln soll.
Ach Gott, Gott.
Dann wurde also die Nächsten befragt, also was für ein Aufwand, die Nächsten befragt, hier ist irgendwie was, hast du vielleicht mal die Information, wer das ist, wie die heißen? Nee, ich kenne die auch nur unter Vornamen und weiß, dass die irgendwo herkommen. Also man musste recherchieren, um rauszufinden, ob das nun erstens, also beide den gleichen Nachnamen trugen, denselben dann, ob sie denn unter Umständen beide vielleicht auch einen getrennten Namen haben oder wie auch immer. Es war keine Vermittlung möglich nachher, um zu sagen, okay, du suchst was, ich lasse dir das zukommen. Das sind die Auswüchse, die ja daraus kommen. Wenn ich das aufs Arbeitsleben übernehme, überbreche, bin ich dann wieder am Stolpern bis zum geht nicht mehr. Also wir müssen wieder zu Werten und zu Formen und zu Normen und Verhaltenskodexen irgendwie ja kommen. Aber das ist, liebe Frau Stapel, nicht innerhalb kürzester Zeit umsetzbar.
Nein, ist es auch nicht. Und ich glaube, auch wir beide können das Thema für die Welt nicht lösen, leider. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir haben so viele, also wir wissen ja auch, Leute orientieren sich gerne zum Beispiel als Veganer. So, da ist man einer, da gibt es Regeln, ja, da gehört man einer sozialen Gruppe zu oder bestimmte Musikrichtung oder. Und das hat sich tatsächlich noch ein bisschen verstärkt im Zuge von Social Media und der Abwahl der Kirche, sag ich mal. Das heißt, uns fehlt tatsächlich eine Richtschnur und ich glaube, dass das von außen kommen muss. Also die Idee, dass jeder Einzelne das für sich löst, wird das Gesamtgesellschaftliche nicht lösen.
Ich glaube, dass das zu komplex ist, liebe Frau Stapel.
Genau.
Wir hatten gerade das Thema gehabt, dass unter Umständen aus anderen Ländern Menschen hierher kommen, die sagen, ich bin froh, hier sein zu können. Und da, wo ich aufgewachsen bin, da kenne ich das gar nicht anders, dass ich bestimmten Verhaltenskodexen ausgesetzt bin und übertrage die hier mit hin, weil ich es gar nicht anders gelernt habe. Ich kenne es gar nicht anders.
Ich kenne das auch nicht anders. Also ich bin mehr bei 5 Geschwister. Das heißt, da ist sowieso nochmal ein anderer Anspruch wahrscheinlich an Regeln. Aber bei uns gab es das zum Beispiel gar nicht. Also wenn jemand kam, natürlich wurde da selbstverständlich die Hand gegeben und guten Tag gesagt oder es wurde pünktlich am Tisch gesessen zum Mittagessen, da gab es nicht, oh, ich verspäte mich 10 Minuten, das existierte da tatsächlich gar nicht. So bestimmte Dinge, da haben meine Eltern einfach extrem Wert drauf gelegt, bestimmte Rituale auch. Absolut, ob das Geburtstag war oder Feiertage oder so ganz simple Sachen wie Besuch oder wenn wir irgendwo essen gehen. Es gab halt bestimmte Standards. Also ich durfte zum Beispiel jetzt nicht, was weiß ich, mit Jogginghose essen gehen oder in Sportklamotten.
Ja, das sind aber alles Dinge, die aus ihrer Welt, aus ihrer Zeit noch kommen, aus ihrer Welt vor allem,
genau.
Die aber heute ja komplett gestülpt sind. Also ich entsinne mich an die 70er, frühen 70er Jahre, da wurde im Fernsehen gezeigt, dass amerikanische Frauen mit Lockenwickler und Morgenmantel zum Einkaufen gingen. Das war in der damaligen Zeit hier nicht vorstellbar. Heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Also wenn da jemand sagt, das finde ich seltsam, wird man höchstens komisch angeguckt. Wenn man sagt, ich finde das seltsam, wenn jemand Lockenwickler sieht man heute nicht mehr so häufig, dafür sieht man andere Dinge. Das sind alles Dinge, die komplett aufgebrochen worden sind.
Also genau, und ich habe überhaupt, ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem, wer wie einkaufen geht und essen geht. Das soll gar nicht unser Thema sein, tatsächlich. Ich finde auch ein bestimmtes Aufbrechen gut, aber es zeigt natürlich auch die Verwunderung, das Verdutztsein darüber auch, dass wir keinen gemeinsamen Konsens haben. Und ich glaube, wenn wir den hätten, das kann auch eine völlig andere Basis sein, dann sind solche Themen wie schwul sein, mit Lockenwicklern rausgehen, auch nicht mehr diskutabel. Also wir diskutieren ja tatsächlich so kleinteilig, dass ich denke, Mensch, es ist doch völlig unnötig. Also wenn die Basis stimmt, dann brauchen wir uns über kleinteilig doch nicht mehr auseinandersetzen.
Punkt.
Okay.
Das lassen wir mal für heute so stehen. Ja, das Thema ist für mich schon wieder, also das ist ein extra Thema.
Wir haben uns jetzt ein bisschen,
Wir das endlich hinkriegen würden, dass die sexuelle Ausrichtung eines Menschen in dem Sein des Menschen völlig irrelevant ist, hätten wir ja was gewonnen. Wenn die Ausrichtung der Hautfarbe und der Konfession alles irrelevant wären, dann wären wir ja Quantensprünge weiter. Ob ich dann aber es toll finde, wenn ich zum Einkaufen gehe und es ist vor mir ein Mensch mit Lockenwicklern und Bademantel und riecht auch noch so, als wäre er gerade aus dem Bett gekommen, dann ist das, finde ich, schon wieder etwas, über das man sich unterhalten könnte, ob das tatsächlich so sein sollte und muss. Also das sind für mich, sehen Sie es mir nach, 2 verschiedene Paar Schuhe. Wir zwei können die Welt nicht retten, liebe Frau Stapel. Unser Podcast ist auch gar nicht dafür gedacht, dass wir.
Aber ich wünschte, ich könntest. Ich finde, so ein Superman-Anzug würde mir auch stehen, tatsächlich so einen wehenden Umfang. Ja, wäre schon im nächsten Leben vielleicht. Vielleicht werde ich im nächsten Leben Superheld und rette so ein paar Dinge hier mal.
Man mag es kaum glauben, die Stunde ist schon wieder weg. Es rast immer so durch. Es macht immer viel Spaß, sich so auszutauschen, wie wir uns austauschen können. Ich möchte jetzt nochmal so einen Aufruf nach draußen starten. Wenn ihr da draußen irgendetwas hört, von dem ihr der Meinung seid, das ist doch auch mal ein Thema, das man mit aufgreifen sollte.
Ja. Gerne
auch unter Umständen die Idee zu sagen, ich habe da mal jemanden, der als Gast bei euch auftreten, dabei sein dürfte. Oder ich selbst möchte das mal.
Oh ja, weil ihr beiden habt das nicht richtig diskutiert. Da fehlt noch was. Das fände ich auch gut. Das fände ich tatsächlich auch gut.
Ja, ne? Also das wäre doch auch nochmal etwas. Ich glaube aber, wir sollten jetzt einfach mal zum Schluss kommen.
Okay, ich ziehe meine Karte. Oder beziehungsweise Ihre Karte. Ich gebe nicht auf, dass ich eine Karte finden werde, wo Sie sagen, ah, Bingo, das muss ich tatsächlich noch für mich erledigen. Okay?
Na mal los.
Tada! Oh, entwickeln Sie eine Überflussmentalität. Das finde ich jetzt putzig. Die Überflussmentalität entsteht aus einem tiefen inneren Gefühl von persönlichem Wert und Sicherheit. Sie wird getragen von der Überzeugung, dass genug für alle da ist. Sie eröffnet Möglichkeiten, Optionen, Alternativen und Kreativität.
Klares Ja.
Oh, ich habe schon wieder Pech gehabt.
Finden Sie?
Sehr gut. Also die 7 Wege zur Effektivität. Vielleicht hat jemand anders damit mehr Glück. Ich bleibe am Ball. Lieber Herr von Ussergleichen, es war mir ein Fest heute. Mein Tee ist alle.
Mein Kaffee auch.
Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und vor allen Dingen auf viele, viele Themen noch, die wir noch zu bearbeiten haben.
Ja, es war mal wieder ein wenig ernsthafter. Es war aber auch genauso sehr lustig und ich finde, es ist so schön, sich einfach mit diesen Dingen auseinandersetzen zu können und ein gutes Gefühl dabei zu haben, nicht alleine zu sein mit den Aufgabenstellungen, die man selber so hat.
Das stimmt, das stimmt. Ich bedanke mich für diesen schönen Vormittag.
Ebenso.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal. Thank you.